Wir befinden uns im Markus-Evangelium im Kapitel 1. Markus-Evangelium, Kapitel 1. Seite 1033. Wir haben die Verse 1 bis 13 in unseren Predigten behandelt und lesen heute die Verse 14 bis 20. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Jesu Wirken beginnt. Bis jetzt hatten wir die Vorbereitung für seinen Dienst betrachtet. Wenn ihr nochmal in das erste Kapitel schaut, in den Versen 1 bis 8, ging es um diesen Vorreiter, den Vorbereiter, Johannes den Täufer. Er predigte in der Wüste die Umkehr der Sünden und war ein Vorbereiter für die Herzen der Menschen. Sie mussten erkennen, dass sie jemanden brauchten, der ihnen hilft, in dem, wie sie sind. Denn nur kranke Leute suchen einen Arzt. Seine Predigt bereitete die Menschen für Jesus vor. In den Versen 9 bis 13, das war auch Vorbereitung. Jesu Taufe, Jesu Versuchung in der Wüste, was wir am letzten Mal besprochen haben. Und heute nun geht es los. Jesus Dienst beginnt. Und Jesus Dienst, von dem wir heute lesen, er hat zwei Seiten. Und diese zwei Seiten bilden den Dreh- und Angelpunkt auch der Predigt heute. Das erste, was wir lesen, ist der Ruf Jesu. In den Versen 14 und 15 lesen wir, was Jesus verkündigte, sein Ruf. Und in den Versen 16 bis 20 lesen wir die Antwort von Menschen auf diesen Ruf. Ruf und Antwort. Jesu Dienst, der beginnt in Ruf und Antwort, was er verkündigt und wie Menschen, nämlich seine ersten Jünger, darauf reagieren. Man könnte auch sagen, es sind Theorie und Praxis des Evangeliums. Die Theorie wollen wir uns zuerst anschauen, was Jesus denn da predigt, was seine Predigt ausmacht. Aber dann interessiert uns viel mehr, wie lebt man das denn im echten Leben? Wie sehen Menschen aus, die auf so einen Ruf reagieren? Und das erfahren wir, wenn wir uns nachher diese Fischer anschauen. Wir haben den Anfang des Evangeliums Jesu Christi, was Markus in Vers 1 sagt, hier im Leben von echten Menschen. Den Anfang des Evangeliums. Lasst uns zuerst anschauen, in welchem Kontext, in welchem Hintergrund Jesus Predigt beginnt. Wir lesen in Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte. In seiner ganz schlichten und einfachen Art erzählt uns Markus hier in einem lapidaren Nebensatz eine tragische Geschichte. Johannes der Täufer war gefangen genommen worden und in fast allen anderen Evangelien erfahren wir diese Geschichte der Gefangennahme. Erinnert euch, Johannes der Täufer, dieser Prediger in der Wüste, wird gefangen genommen. Warum? Weil er ein Zeuge für die Wahrheit war. Er predigte nicht nur religiöse Botschaften, sondern er predigte in das Leben der Gesellschaft hinein. Er war ein Mann der klaren Worte und sagte klipp und klar, was Sache war. Aber was hatte er denn gesagt, dass es ihm einbrachte, ins Gefängnis gesperrt zu werden? Nun, will es euch kurz erzählen. Zu dieser Zeit war Israel von den Römern besetzt, aber es gab Könige, die die Römer über bestimmte Landesteile duldeten. Das waren 3 oder 4 Könige, die sogenannten 4 Fürsten. Einer von diesen 4 Fürsten hieß Philippus, ein anderer hieß Herodes. Die herrschten über verschiedene Teile unter der Oberaufsicht des römischen Imperiums. Der eine Vierfürst, Philippus, hatte eine Frau und diese Frau trennte sich von ihm und verheiratete sich einem anderen König, der mächtiger war als Philippus. Wir erfahren nicht viel über diese Frau, aber man kann sich seinen Teil denken. Johannes der Täufer nun predigte, und wir erfahren in Matthäus Kapitel 3 oder 4, glaube ich, dass er predigt und öffentlich bekennt, dass Herodes diese Frau nicht heiraten darf. Denn sie ist verheiratet mit Philippus. Er sagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Er nimmt öffentlich Stellung zu einer gesellschaftlich relevanten Frage der damaligen Zeit. Er kritisierte offen und nahm kein Blatt vor den Mund. Er verkündigte Gottes Gerechtigkeit und seine Wege. Und jetzt könnt ihr euch ja fragen, was ihr denkt, wie sich dieser König Herodes fühlt, der gerade eine neue Frau bekommen hat. Und da gibt es diesen Wüstenprediger, auf den alle Leute hören, zu dem ganz Judäa rausgeht und sich taufen lässt im Jordan. Und dieser Wüstenprediger kritisiert ihn an so einer empfindlichen Stelle. Der soll doch den Mund halten. Der soll doch seine religiösen Sachen erzählen, aber sich doch nicht einmischen in die familiären Angelegenheiten des Königs. Aber das tat er. Nun, Herodes war aufgebracht und ließ Johannes den Täufer festnehmen und ins Gefängnis schmeißen. Und aus diesem Gefängnis wird Johannes nicht mehr herauskommen, beziehungsweise nur noch einen Kopf kürzer. Die Welt hasste ihn, weil er Gottes Wahrheit verkündigte. Und die Welt forderte seinen Kopf und er wurde geköpft. Johannes der Täufer war nicht nur ein Vorläufer Jesu in seiner Predigt, er war auch ein Vorläufer Jesu in seinem Schicksal. Er predigte wie Jesus und er musste sterben wie Jesus. Ihn ereilte nicht nur das typische Schicksal aller Propheten Gottes, sondern ihn ereilte das Schicksal, das Jesus wenig später erfahren sollte. Wir haben vorhin gelesen, Johannes Kapitel 7, Elias hat es vorgelesen, Jesus konnte nicht mehr rausgehen. Er konnte nicht mehr öffentlich auftreten, weil die Leute so einen Hass auf ihn hatten. Jetzt am Anfang noch nicht, aber später so einen Hass auf ihn. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10 zu seinen Jüngern, ihr werdet von jedermann gehasst werden um meines Namens willen. Das ist das Los von Leuten, die Jesus nachfolgen. Und wenn wir diese Predigt unter das Thema Ruf und Antwort stellen, dann müssen wir vom ganzen Hintergrund der Predigt ausgehen und anschauen, die normale Antwort auf das, was Johannes der Täufer und was Jesus verkündigten, war, dass Menschen gesagt haben, das will ich nicht. Das will ich nicht. Hör auf damit, hör auf, diese Sachen zu predigen, hör auf, mich zu kritisieren, hör auf, mir zu sagen, ich tue etwas falsch. Das hast du mir nicht zu sagen. Und das hat auch ein Gott mir nicht zu sagen. Ich heirate, wen ich will, ich lebe, wie ich will. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 19, darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Johannes der Täufer war ein Licht, Jesus war ein Licht und die Welt hasste sie. Auch heute muss man nicht weit schauen, um in der Welt viele Beispiele dafür zu finden, dass Christen, die sich einmischen in die Gesellschaft, die sich nicht zurückziehen in ihre christliche Blase, die Gesellschaft verändern möchten, diese Art von Ablehnung erfahren. Samuel und ich waren in Pakistan. Wir haben es dort live erlebt, wo sich Christen hinstellen und nicht so sehr dafür gehasst werden, zum Beispiel, dass sie christliche Schule machen, sondern dass sie Schule machen für junge Mädchen. Weil Christen sagen, Mann und Frau sind beide im Bilde Gottes geschaffen. Sie sind beide unterschiedlich, aber sie sind gleich viel wert. Die Frau ist nicht irgendwie weniger wert als die Männer und sie können sagen, soll genauso Bildung bekommen wie auch die Männer. Das ist das, was die Gesellschaft dort hasst. Viele dort hassen. Nicht alle, aber viele. Und was ihnen Hass einbringt. Aber auch hier in Deutschland ist es so, dass wer sich hinstellt und für Dinge eintritt, die Gott auf dem Herzen liegen, sehr schnell Gegenwind bekommt. Johannes der Täufer sagte, es ist dir nicht erlaubt, diese Frau zu heiraten. Wer sich heute hinstellt und sagt, es ist nicht erlaubt, Kinder im Mutterleib abzutreiben, der wird vielleicht kritisiert, vielleicht belächelt, aber wie lange wird es dauern, bis die Toleranz der alles Tolerierenden da aufhört? Bis solche Äußerungen nicht mehr nur komische Sachen sind, sondern nicht mehr Meinungen, ja Hassreden, ja sogar Hassverbrechen. Und wenn dies der Fall sein sollte irgendwann, ist die Frage auch für uns, werden wir schweigen? Oder werden wir für die Wahrheit und für die Allerschwächsten unserer Gesellschaft eintreten? Natürlich heißt das nicht, zu jedem hinzugehen und ihm seine Verfehlung unter die Nase zu reiben. Das ist nicht, was Christus tat. Aber es heißt eben auch, nicht zu kuschen bei Gesprächen an der Kaffeemaschine. Sondern klar Stellung zu beziehen, auch zu gesellschaftspolitischen Fragen. Das tat auch Jesus, als er gefragt wurde, wie soll man es denn nun halten? Soll man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Steuerpolitik, was sagst du dazu? Was ist deine Meinung zur Steuerpolitik? Steuern zahlen, ja oder nein? Er nahm Stellung dazu. Auch Ehescheidung wurde ihm vorgetragen. Auch dazu nahm er Stellung. Ein Zeuge der Wahrheit ist nicht nur ein Zeuge irgendwo in seiner christlichen Filterblase, sondern draußen in der Welt. Im Chat, im Klassenzimmer, auf der Arbeit, im Urlaub und an der Bar. Francis Schäfer sagte einmal, wenn ich mit lauter Stimme und klarer Auslegung alle Teile der Wahrheit Gottes verkündige, außer an dem einen Punkt, den die Welt und der Teufel gerade angreifen, dann bezeuge ich Christus überhaupt nicht, wie mutig ich ihn auch bekennen mag. Wo die Schlacht tobt, da wird die Treue des Kämpfers auf die Probe gestellt, auch wenn ich auf allen anderen Schlachtfeldern treu bin, aber dort die Flucht ergreife, ist es nichts anderes als Fahnenflucht. Ruf und Antwort des Evangeliums beginnt in einer Zeit, in der klar ist, die Menschen werden es nicht hören wollen, was Jesus da zu verkündigen hat. Sie wollen nicht hören, dass jemand ihnen sagt, du genügst nicht. Sie wollen hören, dass ihnen jemand sagt, du bist ganz, ganz toll. Aber das hat Jesus nicht zu verkündigen, dafür ist er nicht gekommen. Er ist ein Arzt für kranke Menschen. Wer sagt, ich bin nicht krank, dem hat er nichts zu sagen. Nun haben wir die Umstände betrachtet, unter denen Jesus öffentlich zu predigen begann. Es war im Kern dieselbe Predigt, die Johannes gepredigt hat. Lest hier, tut Buße, das ist genau das Gleiche, was Johannes verkündigt hatte. Es war die Predigt, die letztendlich Johannes ins Gefängnis gebracht hatte und die setzt Jesus jetzt fort. Jesus tritt nicht auf einen roten Teppich, sondern er tritt in eine aufgeheizte, politisierte und polarisierte Schlangengrube. Aber Jesus hat nicht gekuscht. Er war treu und mutig und begann zu predigen und zu leben. Genau das, was Johannes das Leben gekostet hatte und was ihn das Leben kosten würde. Lass uns nun Jesus' Ruf näher betrachten. Was verkündigt er da? In Vers 14 und 15 lesen wir, er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Theorie, der Ruf, die Aufforderung. Markus gibt uns hier das, was das Evangelium ist, auf Englisch würde man sagen, in a nutshell oder ganz kurz zusammengefasst in wenigen Worten. Was interessant ist an diesem Punkt, alle Dinge, die er sagt, sind in ein Geheimnis gehüllt. Was soll es heißen, die Zeit ist erfüllt? Ihr fragt euch das vielleicht auch, die Zeit ist erfüllt. Was für eine Zeit soll erfüllt sein? Das fragten sich seine Zuhörer auch. Das war denen nicht klar. Oder wenn er sagt, das Reich Gottes ist nah. Was ist das Reich Gottes? Wir kennen das Römische Reich, wir kennen Aber was das Reich Gottes, das Königreich Gottes, das war auch seinen Zuhörern nicht klar. Viel von dem, was er verkündigte, war den Leuten nicht klar. Da waren viele Fragezeichen. Elias hat vorhin vorgelesen auf dem Fest. Die Leute haben sich gefragt, wer ist das, was verkündigt er? Was sagt er überhaupt? Ich versuche mal zu erklären, was wahrscheinlich im Bewusstsein der Zuhörer schon klar war, was sie verstanden, als sie hörten, dass Jesus sagte, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Die Zeit ist erfüllt. Was seine Zuhörer wussten ist, im Alten Testament gab es viele Propheten und die hatten ein großes Verkündigungsschema. Sie sagten, es wird ein Tag kommen, an dem. Verschiedenste Sachen. Es wird ein Tag kommen, an dem Israel wiederhergestellt wird. Es wird ein Tag kommen, an dem der Messias kommt. Es wird ein Tag kommen, an dem Gott seine Herrschaft auf der Erde aufrichtet. Es wird ein Tag kommen, an dem Löwe und Lamm nebeneinander liegen. Es wird ein Tag kommen, an dem. Jesus spricht nicht von einem Tag, der mal kommen wird, sondern Jesus sagt, die Zeit ist jetzt erfüllt. Jetzt ist die Zeit erfüllt. Jetzt passieren alle diese Dinge, von denen gesprochen wird. Wir sind am Ende eines Zeitalters und am Neubeginn eines neuen Zeitalters. Und weil eine neue Zeit kommt, eine Zeit, eine Erfüllungszeit, müsst ihr handeln. Ihr müsst etwas tun. Buße tun und glauben. Ihr seid jetzt gefragt. Es ist eine neue Zeit. Und diese Zeit ist vor allem dadurch charakterisiert, dass das Reich Gottes nahe ist. Das griechische Wort heißt so viel wie Königsreich oder Königsherrschaft Gottes. Was genau Jesus damit meint, das wird er viel später erst erklären. Im 4. Kapitel des Markus-Evangeliums, wenn ihr ein bisschen vorspickeln wollt, da ist vielleicht eure Bibel überschrieben mit die Gleichnisse vom Reich Gottes. Jesus wird mehr und mehr offenbaren, was er mit Reich Gottes meint, was das bedeutet. Was die Leute an dieser Stelle wussten, war einfach: Gott regiert über Israel. Das wussten sie, egal wie der König gerade hieß. Und dieses Königreich von Gott würde jetzt irgendwie realer, anfassbarer, durchgreifender werden. Was genau das bedeutete, wussten sie nicht. Die haben sich wahrscheinlich gefragt, wird man dieses Königreich sehen können? Wo ist dieses Königreich? Wo sind seine Grenzen? Wo sind seine Paläste? Wo sind seine Krieger? Das war ihnen nicht klar. Aber irgendwie würde Gott zu einer stärkeren Herrschaft gelangen. Das war ihnen klar. In Markus 13 stellt Jesus denselben Ausruf, die Zeit ist erfüllt, in einem Gleichnis dar. Er sagt dort, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig ist und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Feigenbäume haben wir nicht, aber vielleicht gibt es andere Bäume, die ihr kennt, oder Pflanzen, wenn ihr seht. Michaela erzählte letztens, wenn es im Garten duftet nach, was war das? Nachtkerzen, dann weiß sie, der Sommer ist da, der Sommer ist da. Was Jesus in diesem Gleichnis sagt, ist, schaut euch doch um, guckt euch mal um. Die Feigenbäume, wenn sie Blätter kriegen, da erkennt ihr doch an der Natur, dass der Sommer das Nächste ist, was kommt. Und das Gleiche tut Jesus. Jesus wird im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums wird Kranke heilen, Dämonen austreiben, Aussatz reinigen, später Tote auferwecken. Und Jesus sagt, schaut euch diese Dinge an. Ihr müsstet doch erkennen, dass das Zeichen sind von einem Neubeginn. Da passiert etwas Neues, eine neue Zeit beginnt. So wie eine neue Jahreszeit, die beginnt. Und ihr wisst, ihr Bauern und Viehhirten, ihr wisst, wenn eine neue Jahreszeit beginnt, müsst ihr was tun. Bauern müssen sich für die Ernte vorbereiten, Viehhirten müssen gucken, dass sie ihre Tiere zu Wasserquellen treiben im warmen Sommer. Händler müssen überlegen, wie die Sommerfrüchte auf verschiedene Karawanen verteilen. Eine neue Zeit bedeutet, dass Menschen handeln müssen, dass sie etwas anderes tun müssen. Und das verkündigt er hier. Die beginnende neue Königszeit bringt Entscheidungen mit sich und wehe dem Menschen, der die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Jesus sagt, eine neue Zeitrechnung bricht an, nämlich die Zeit der Erfüllung aller Prophezeiungen. ein neues Königreich kommt. Er kennt die Zeit. Und wozu er auffordert, ist in Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Diese beiden Handlungen sind wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Buße bedeutet sich abwenden von etwas. Abwenden von Dingen, die diesem neuen Königreich, dieser neuen Zeit nicht mehr entsprechen. Glauben bedeutet, sich hinwenden zu etwas, nämlich hinwenden zu der Botschaft dieses neuen Königs, auf sie zu vertrauen und sich auf sie zu berufen. Buße ist wie das Wegdrehen von etwas und Glauben wie das Hinwenden zu etwas. Und wer sich wegdreht, wendet sich automatisch zu etwas Neuem hin. Buße und Glauben. Es ist wie mit einer Flasche abgestandenen Wassers. Bevor du neues Wasser reinfüllen kannst, musst du was tun? Du musst sie auskippen. Das ist die Buße, das Auskippen. Und das Neubefüllen ist der Glauben. Das Evangelium, von dem Jesus spricht, wird nur für einen Menschen dann zur guten Botschaft, wenn er vorher erkannt hat, dass er diesem neuen Königreich nicht genügt. Dass er Buße tun muss. Dass er irgendwie etwas anders tun muss als vorher. Dass er ein wunderschönes Gemälde ist, auf dem irgendeiner mit dem Edding rumgekritzelt hat. Und er braucht einen Restaurator. Dass er ein wundervoller Tempel ist, der in Ruinen liegt. Und er braucht einen neuen Baumeister. Nur wer weiß, dass er krank ist, für den ist das Kommen eines Arztes ein Evangelium. Ansonsten ist es keine gute Botschaft. Für jemanden, für den Buße kein Thema ist, hat Jesus nichts zu sagen. In Lukas Kapitel 5 sagt Jesus, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Das ist das Evangelium, dass die armen Kranken und Schwachen dieser Welt, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, die sagen, ich wünsche mir so sehr, dass es in meiner Familie gerechter zuginge, dass ich andere gut behandle und andere mich gut behandeln, dass in der Welt nicht Ausbeutung herrscht, dass Gottes Gerechtigkeit durchgreift. Ich wünsche mir so sehr, dass ich geheilt werde von mir selbst. Ich wünsche mir so sehr, dass ich Gott erkennen kann, wie ich ihn noch gar nicht erkenne. Für solche Leute ist eine gute Botschaft gekommen. Als Jesus am Anfang seines Dienstes in der Synagoge aufsteht, schlägt er den Propheten Jesaja auf und liest folgenden Text. Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium, wem? Den Armen. Zu heilen, wen? Die zerstoßenen Herzens sind. Zu predigen, wen? Den Gefangenen, dass sie los sein sollten. Und den Blinden, das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Jesus kam für Leute, die wissen, ich brauche eine Veränderung. So wie ich bin, kann es nicht weitergehen. Das ist Buße. Und der Glauben ist, dass Jesus genügt. Der Sohn Gottes kam, um zu retten, was verloren ist. Ich bin verloren, sagt die Buße. Und ich glaube, dass du mich gerecht machen kannst, sagt der Glaube. Das ist Jesu Ruf. Das ist das Evangelium und der Kern der ganzen Bibel. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie Menschen darauf reagieren. Das war die Theorie, die Verkündigung, die Predigt. Aber wie reagieren Menschen darauf? Wie Menschen normalerweise reagieren, das haben wir schon gelesen. Normalerweise ist die Reaktion, wie wenn ihr nachts durch den Wald lauft und ihr seid vollkommen im Dunkeln und jemand macht plötzlich eine Taschenlampe an und leuchtet sie euch ins Gesicht. Wie fühlt sich das an? Ah, nicht tut weh, nicht tut weh. Jesus sagt, das ist so wie er. Er ist ein Licht, das in die Dunkelheit kommt und die Leute halten sich die Augen zu und sagen, ah, das tut weh in den Augen. Das war die normale Reaktion. Ins Gefängnis schmeißen, verfolgen, belächeln, kritisieren. Aber es gab auch andere. Es gab Leute, die wirklich diesem Ruf gefolgt sind. Das waren die ersten Jünger. Lasst uns noch mal lesen, die Verse 16 bis 20. Als er, Jesus, aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Ich möchte drei Dinge dieser Reaktion der Jünger herausstreichen. Das erste ist, dass sie unverzüglich reagierten. Unverzüglich, das heißt, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Es gibt eine andere Geschichte von einem Jünger, der zu Jesus kam und sagte: Meister, ich will dir nachfolgen. Aber ich muss zuvor noch Abschied nehmen von meiner Familie. Ich muss noch nach Hause gehen und mich von allen verabschieden, drücken, in den Arm nehmen, Küsschen geben, tschüss, Adressen austauschen für Postkarten. Und Jesus sagt: Wer die Hand an den Pflug legt, ist meiner nicht wert. Das ist ein radikaler Spruch. Jesus sagt: Wenn du zurückgehst, zurückguckst, wenn du mir nicht unverzüglich folgst, kannst du mir gar nicht nachfolgen. Diese Unverzüglichkeit der Reaktion der Jünger ist bemerkenswert und sie ist genau das, was Jesus auch wollte. Diese Leute waren Fischer, das war ihr Beruf, das hatten sie gelernt. Damit verdienten sie ihr Geld, das war ihre Lebensgrundlage, und sie setzten, indem sie plötzlich aufstanden und diesem Mann nachfolgten, alles aufs Spiel. Sie verließen nicht nur ihren Job, sie verließen auch ihre Familie. Johannes und Jakobus saßen mit ihrem Vater in einem Boot. Sie saßen dort im Boot und stehen auf und gehen fort. Diese Unverzüglichkeit überrascht uns, weil wir uns fragen: Habt ihr euch das wirklich gut überlegt? Habt ihr das genau abgewogen? Welche Gründe habt ihr für diesen radikalen Lebenswandel? Aber wenn wir in die Schrift schauen, die ganze Schrift von vorne bis hinten, sehen wir immer wieder, wie Menschen, die Gott gefolgt sind, so einen radikalen Moment hatten, möchte ich sagen. Wir denken an Abraham zum Beispiel, zu dem Gott sagt: Brich auf und geh los. Er weiß nicht wohin, weiß fast gar nichts, aber er geht los, lässt alles zurück und zieht weg. So sind diese Jünger, sie sind Kinder Abrahams, die vertrauen. Das zweite Bemerkenswerte an dieser Reaktion der Jünger ist: Jesus steht absolut im Mittelpunkt. Überlegt einmal, was diese Jünger für Gründe hatten, Jesus zu folgen. Jesus argumentiert nicht mit ihnen, er begründet nicht, er fordert einfach nur auf. Er geht nicht hin und legt ihnen eine Theorie dar, erzählt ihnen eine systematische Theologie, spricht mit ihnen über Apologetik. Er sagt: Folgt mir nach. Und diese Jünger reagieren mit Glauben, aber mit Glauben an was? Mit Glauben an ein religiöses System? Mit Glauben an irgendeine Doktrin, ein Dogma? Nein, sondern einfach nur mit Glauben an eine bemerkenswerte Person. An diesen Jesus. Es gab sicherlich genügend Gründe, Jesus zu folgen. Ich meine, dass sich der Himmel bei der Taufe aufgetan hat und dass da die Stimme aus dem Himmel kam und so. Das waren sicherlich alles Gründe, die Leute veranlasst haben. Das ist kein normaler Mensch. Aber seien wir ehrlich, es gibt auch genügend gute Gründe, einfach im Boot sitzen zu bleiben. Einfach sein Leben weiterzuleben. Vielleicht diesen Jesus aus der Ferne positiv, wohlwollend zu begleiten. Man muss ja nicht gleich so radikal sein. Man kann ja sagen: Ich bleibe im Boot, ich folge dir jetzt nicht nach, aber ich verspreche dir, von hier aus kriegst du Applaus von mir. Ist aber nicht, was Jesus fordert. Warum folgten sie ihm? Weil sie an Jesus glaubten. Nicht an Christentum oder an irgendwas. Sie glaubten an Jesus, an eine Person. Er steht im Mittelpunkt. Jesus steht im Mittelpunkt noch in einer anderen Hinsicht. Dieser Jesus ruft die Leute nicht auf, sich einer Gruppe anzuschließen, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen, zu sich selbst zu finden oder ihr bestes Leben im Hier und Jetzt zu leben. Er ruft sie auch nicht auf, fromm und religiös zu werden. Er ruft sie zu einer Sache auf: Folgt mir nach. Fangt an, mit mir zu gehen und folgt mir nach. Seine Botschaft ist ganz einfach, er selbst, nichts weiter. Jesus tritt mit einer selbstverständlichen Autorität auf, die entweder, und das müssen wir ehrlich sagen, vollkommen anmaßend ist. Wirklich vollkommen anmaßend. Oder das Wort Gottes selbst. Kein Prophet des Alten Testaments, bis auf eine einzige Ausnahme, nämlich Elia, aber kein Prophet des Alten Testaments hat Menschen aufgerufen, ihm selbst nachzufolgen. Die Propheten riefen auf, Gott zu folgen, der Tora zu folgen, Prophetie zu folgen, dem Gesetz des Mose zu folgen. Aber Jesus kommt und sagt, folgt mir nach. Und überlegt euch mal die Tragweite, was Jesus von diesen Fischern fordert. Verlasst alles für mich. Stell dir vor, irgendjemand käme zu dir und würde sowas fordern. Steh auf, zieh mit mir durch die Lande, verlass alles, was du hast. Du würdest ihn als Spinner und Egomanen in die Wüste schicken. Es gibt keinen Menschen, der sowas fordern darf. Es gibt keinen Menschen, der, wie Jesus später sagen kann, wer Vater oder Mutter oder Bruder oder Schwester, Ehemann oder Ehefrau, Kind oder Haus oder Hof mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Was für ein Mensch kann sowas sagen? Wenn das jemand in meiner Schule sagen würde zu irgendjemandem, das wäre psychologische Vergewaltigung. Das ist anmaßend. Entweder ist der, der das sagt, ein egomanischer Spinner, ein Teufel oder Gott selbst. Niemand anders. Dazu passt, dass der Ruf von Jesus selbst ausgeht, nicht von Menschen. Damals war es so, wenn jemand der Schüler eines Rabbis werden wollte, dann machte man es so, dass man diesem Rabbi anfing, hinterherzulaufen. Rabbi war ein Lehrer. Ein Rabbi war ein Lehrer. Man folgte diesem Lehrer nach und setzte sich zu seinen Füßen. Also wenn er irgendwo saß, dann setzte man sich an seine Füße, man hörte ihm zu und qualifizierte sich damit, irgendwann Teil seiner Gruppe zu werden. Die Initiative lag beim Schüler. Der Schüler musste losgehen, der Schüler musste bitten, der Schüler musste sagen, bitte nimm mich an, bitte nimm mich auf in deine Gruppe. Ich möchte bei dir dabei sein. Aber hier ist es ganz anders. Die Initiative liegt ganz bei Jesus. Sie haben ihn nicht gesucht, aber er hat sich aufgemacht, sie zu finden. Sie haben ihn nicht geliebt, aber er liebte sie von Anfang an. Sie haben ihn nicht erwählt, sondern er erwählte sie. Jesus ist der Mittelpunkt, der Ausgangspunkt, der Zielpunkt, der Dreh- und Angelpunkt. Es geht um ihn. Für die Jünger und für ihn selbst. Es geht um ihn. Und heute wie damals stellt er Menschen vor die Entscheidung, welches Recht hat dieser Mensch, diese Dinge zu tun? Die Juden sagten damals, das, was du tust, das steht nur Gott zu. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Wer kann Leute auffordern, ihm nachzufolgen, alles zu verlassen als Gott allein? Welches Recht hast du, diese Dinge zu sagen und zu fordern? Du bist entweder der größte Egomane der Weltgeschichte, ein Teufel oder Gott selbst. Der dritte Punkt der Reaktion dieser Jünger: Es war eine lebensverändernde Entscheidung, die sie trafen. Jesus nimmt für sich in Anspruch, das Leben dieser Jünger vollkommen umzukrempeln. Wie das Wort Gottes am Anfang Neues aus dem Nichts erschuf, erschafft Jesus eine neue Schöpfung, neue Menschen, neue Kreaturen. In Vers 17 sagt er zu mir, ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Dieses neue Leben als Menschenfischer ist nicht nur eine neue Identität. Es ist ein ganz neues Wesen. Denn Menschenfischer ist noch nie jemand gewesen. Wie sieht sowas aus? Wer soll mir das beibringen? Das ist auch nicht an einem Wochenendseminar erlernbar, nicht an einem Sonntagmorgen erlernbar, nicht kulturell vererbbar. Ich kann auch nicht in einem Buch nachlesen, wie ich Menschenfischer werde. Dieses neue Leben, das Jesus den Fischern verspricht, kann man nur durch eine einzige Methode erwerben, erlernen. Und das ist Nachfolge. Nachfolge. Nachfolge am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und auch am Sonntag. Und deswegen müssen sie alles verlassen, weil sie ihm nachfolgen müssen. Weil das, was Jesus verkündigt, nicht erlernbar ist am Sonntagmorgen. Es ist nur erlernbar, wenn ich tagtäglich mit ihm gehe. Wenn ich tagtäglich sein Reden und Tun betrachte. Denn Menschenfischer zu sein, verlangt einen radikalen Perspektivwechsel. Für wen arbeite ich als Menschenfischer? Was ist mein Ziel im Leben als ein Menschenfischer? Was kriege ich denn für Lohn als ein Menschenfischer? Das ist kein neuer Lifestyle, das ist neues Leben. Wie Paulus schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Ich möchte zusammenfassen. Jesus beginnt seine Predigt in einer polarisierten Zeit. Johannes Schicksal hat gezeigt, was solchen Leuten wie ihm blühen wird. Verfolgung, Ablehnung und Tod. Aber Jesus ist mutig, er ist klar. Er kommt nicht, um einen roten Teppich zu finden und Applaus, sondern er kommt, um Menschen zu retten und koste es sein Leben. Und so ruft er, dass eine Zeitenwende da ist. Eine Zeitenwende der erfüllten Zeit, eine neue Ordnung mit einem neuen König und einem neuen Reich. Und Menschen sollen eine neue Identität kriegen, eine neue Schöpfung werden, neue Kreaturen, neue Menschen für eine neue Zeit und ein neues Königreich. Und der Eintritt in dieses Königreich geschieht durch ein Tor und durch ein Tor allein. Und auf diesem steht Buße und Glaube. Das Abwenden vom Alten und das Hinwenden zu Gott. So wie es die Jünger taten, unverzüglich, mit Jesus im Mittelpunkt und lebensverändert. Jesus' Ruf ließ den Fischern nur zwei Antwortmöglichkeiten übrig. Ein Ruf und zwei Antwortmöglichkeiten. Die eine war, im Boot zu bleiben. Das Leben weiterzuleben. So wie man es kennt. Zu bleiben im Alten. Das andere war, auszusteigen, alles zu verlassen und sich aufzumachen, Jesus nach. Geht ein, sagt Jesus, durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Amen.